Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Die kulturinteressierten Bürger haben in dieser Stadt nicht oft Grund zur Freude. So ist es eine wirklich gute Nachricht, dass der Kunsthändler Ferdinand Nees gerade seine einzigartige Jugendstilsammlung dem Landesmuseum Wiesbaden geschenkt hat. In 2 Jahren wird sie zu sehen sein. Ein anderer Mäzen, Reinhard Ernst, will der Stadt ein ganzes Haus inklusive seiner Sammlung schenken. Es soll in der Wilhelmstraße 1 gebaut werden, dort, wohin es das Stadtmuseum nicht geschafft hat. Und wenn die Stadtpolitiker das von ihnen selbst so hochfavorisierte Bürgerbeteiligungsverfahren auch wirklich ernst nehmen, dann wird es auch geschehen. Dann wird das Haus gebaut, denn die Teilnehmer am Verfahren haben mehrheitlich dafür gestimmt. Und da aller guten Dinge 3 sind, muss noch die Rede sein von Frank Brabant, einem Wiesbadener, der vor 3 Jahren einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde, als er dem Museum anlässlich des 150. Geburtstags von Alexej Jawlensky großzügig das Werk »Helene im spanischen Kostüm« schenkte. Damals war er Gast in der Blauen Stunde und sagte Folgendes.
Früher bin ich nicht so beachtet worden, aber inzwischen bin ich Everybody's Darling geworden dadurch. Aber ich wollte das Bild ja erst dem Museum überlassen, wenn ich mal den Löffel abgegeben habe, wie man sagt, in Anführungsstrichen. Und habe aber dann gedacht, nachdem die Russen mir auf den Pelz gerückt sind, Sie wissen ja, die russischen Maler wie Kandinsky und Jawlensky sind in Russland inzwischen auch sehr gefragt. Und dadurch haben die mir Unsummen geboten.
Welche Russen sind das gewesen?
Ich weiß es nicht genau. Das werden wahrscheinlich Oligarchen gewesen sein, die über eine Agentur bzw. über eine Galerie hier gegangen sind. Ich habe mit den Russen direkt keinen Kontakt gehabt, aber mit dieser Galerie in Saarbrücken. Und da habe ich mir überlegt und habe auch gedacht daran, bevor ich umkippe, und dann doch Ja sage und diese enorme Summe in Empfang nehme, habe ich dann doch dem Museum, bevor ich jetzt gestorben bin, in Anführungsstrichen, dem Museum das Bild überlassen, weil das ja gut in die Sammlung hineinpasst. Jawlensky hat ja 1901/2 seinen ersten Erfolg mit diesem Bild gehabt.
Also Sie wollten praktisch das Bild vor sich selbst retten. Sie hätten das dem Museum ja auch geben können als Dauerleihgabe, aber Sie haben es ja großzügig verschenkt.
Ja, und damit ich nicht weich werde, dass ich nicht irgendwie, die nachher bei 10 Millionen gelandet sind und dann, was hätte ich damit gemacht? Ich habe wieder neue Bilder gekauft. Also ich habe es dem Museum überlassen und es passt in die Sammlung rein und es sollte sowieso immer ins Museum gehen. Aber wie gesagt, jetzt habe ich es vorher schon dem Museum überlassen.
Wie viel ist es denn wert gewesen, beziehungsweise wie viel wurde Ihnen geboten?
Ja, wir sind bei 8 Millionen gelandet gewesen.
Heute aber geht es nicht um den Sammler Frank Brabant, sondern um sein Leben als Besitzer eines Nachtclubs, dem mittlerweile schon ein legendärer Status zugebilligt wird. Es handelt sich um das Pussycat, berühmt und berüchtigt. Frank, du bist 1959 nach Wiesbaden gekommen. Du hast in einer Versicherung gearbeitet, du hast dich für Malerei interessiert und hast angefangen, Kunst zu sammeln. Also du hast ein unauffälliges bürgerliches Leben geführt und dann bist du auf den Gedanken gekommen, das muss anders, das war dir nicht genug und du hast einen Nachtclub gegründet.
Nein, den hat es schon gegeben vorher, aber der ist überhaupt nicht gelaufen. Und als erstes habe ich bei mir die Musikbox rausgeschmissen und habe eine Diskothek daraus gemacht. Und es war die erste schwule Diskothek im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Und vom ersten Tag an lief das wie die Feuerwehr, diese von Frankfurt, von Darmstadt, überall die Leute angekommen und sind meine Gäste geworden.
Ich wüsste aber gerne, wieso du plötzlich auf den Gedanken gekommen bist, also die Versicherung, die Arbeit dort, die reicht mir nicht mehr. Kunst sammeln auch nicht und ich will jetzt einen Nachtclub betreiben. Also was war denn das für eine Entscheidung?
Es war Folgendes, ich bin vorher auch schon in dem Lokal gewesen und habe mitgekriegt, dass es nicht lief. Und da habe ich gedacht, das kann man doch alles besser machen. Und wie denn die mehr oder weniger pleite waren, die Vorbesitzer, habe ich denen das abgekauft und mit einem Kredit natürlich und habe erstmal die Musikbox rausgeschmissen und habe eine Diskothek gemacht. Das war damals gerade die Zeit, fing an mit den Diskotheken und so habe ich damit gleich Erfolg gehabt. Und eigentlich war das Ausschlaggebende, dass ich Gast war in diesem Lokal und dass es halt eben vor sich hin dümpelte. Und da habe ich gedacht, das könnte man besser machen und deswegen habe ich daraus dann eine Diskothek gemacht, also ohne Musikbox. Richtig mit zwei Plattentellern, so bin ich angefangen und habe dann Disco-Musik gemacht in erster Linie, dass die Leute tanzen konnten. Eigentlich nur amerikanische und englische Musik, weil deutsche Schlager passten nicht da rein. Das war aber damals die Zeit. Ja, das fing mit Percy Sledge an und ging über die Supremes weiter bis zu Gloria Gaynor und Barry White und diese ganzen Musiken, die damals in waren, in den Diskotheken, nach denen man tanzen konnte. Das ging dann so 10, 15 Jahre lang, hat man danach getanzt und inzwischen geht das schon wieder los. Die alten Titel werden wieder aufgelegt, beziehungsweise werden wieder rausgekramt und da tanzen die Leute heute noch danach.
Ja, kommt alles wieder.
Kommt alles wieder, ja.
Wie war das denn damals? Kann man das denn so aus dem Stand ein Lokal führen, wenn man sich sagt, ach, ich habe jetzt mal Lust, das zu machen und daraus könnte man doch was machen aus dem Pussycat? Das hieß auch damals Pussycat.
Das hieß eigentlich What's New Pussycat? Da gab es ja einen Titel von Tom Jones. Mhm. Genau.
Und also dann hast du gedacht, das ist ein schönes Lokal, das kaufe ich jetzt. Und kann man das dann so ohne weiteres führen?
Man kann nicht eigentlich. Ich habe mich als Sprung ins kalte Wasser und habe dann aber gemerkt, man eignet sich ja alles an, was notwendig ist. Ich habe ja vorher mit Lokalen und mit Wirt und sowas nichts zu tun gehabt.
War das einfach oder hattest du da schon Probleme? Gab es da so Versuch und Irrtum?
Probleme gab es in erster Linie mit der Nachbarschaft. Ich hätte also ein Bordell aufmachen können, das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber ein schwules Lokal und eine schwule Diskothek, das ging überhaupt nicht. Und da hatte ich wahnsinnige Schwierigkeiten. Leute sind vor der Tür zusammengeschlagen worden und haben die darauf gewartet, bis die rauskamen. Und solche Sachen habe ich natürlich erlebt in der Anfangszeit. Da war es ja auch noch verboten.
Ja, lass uns doch bitte nochmal zurückgehen. 1968 war das, ne? Also was waren das für Jahre damals? Also wie war die Situation von Schwulen? Könntest du das bitte nochmal, wir haben ja viele Zuhörer, die wissen das gar nicht und sind auch jünger, können sich an diese Zeiten nicht erinnern. Was war das für eine Zeit?
Also Schwulsein war natürlich überhaupt nicht anerkannt. Es ist übrigens, muss man noch sagen, heute eigentlich auch noch nicht so richtig angekommen, weil das immer nach dem Prinzip noch geht, ich habe nichts gegen Schwule, aber bitte nicht in meiner Familie. Aber damals war es also ganz schlimm und da wurden die Leute auf der Straße angepöbelt und das gab es nicht. Und mit Outen und so, das war also eine einzige Katastrophe, da hat sich die ganze Familie dann von dir abgewandt. Solche Sachen habe ich natürlich öfter erlebt in dem Lokal bei den Gästen, die mir das erzählt haben.
Gab es denn auch Schwierigkeiten, also wenn du sagst, da sind Leute zusammengeschlagen worden vor dem Lokal, du hattest aber da keinen Schwund, also die Besucher sind in dein Lokal gekommen?
Ja, aber ich habe dann natürlich solche Tiefpunkte erlebt, auch im Lokal, dass die Leute sich nicht mehr getraut haben, reinzukommen. Und das ging nachher erst besser, nachdem das Pussycat von ZDF, von Fernsehleuten entdeckt worden ist. Und da hat sich das gemischt. Und da haben die Leute natürlich gemerkt, da verkehren natürlich Leute, die wir aus dem Fernsehen kennen.
Am Anfang war es eine reine Schwulenkneipe.
Ja.
Und man kam auch nicht so ohne weiteres rein.
Nein. Da habe ich natürlich die Tür gemacht und habe die Leute aussortiert. Was natürlich wahnsinnig schwierig war, wenn man alleine den Leuten gegenüberstand, die da nicht reingehörten. Da habe ich mal fast einen Stein gegen den Kopf gekriegt. Und ist mir auch Schläge angedroht worden und ich bin auch nachts mit Morddrohungen nach Hause gefahren. Taxifahrer hat die Eingangstür angestrahlt und bis ich drin war in dem Haus. Und da habe ich nächtelang nicht geschlafen.
Und von wem kamen diese Drohungen? Von Leuten, die du nicht reingelassen hast?
Das weiß ich nicht genau. Das ist auch passiert. Leute, die ich nicht reingelassen habe, die haben sich oben in die Telefonzelle, waren in der Telefonzelle, haben angerufen bei der Polizei. Bei mir würde gedealt. Und bei mir wären, wie heißen die denn mal? Bloß die Leute, die enttäuscht waren, nicht reinkamen in das Lokal, die mich dann anschwärzen wollten. Und dann ist es passiert, dass der Laden voll war, das Geschäft, also die Diskothek voll war. Und dann standen zwei Lastwagen mit Polizei vor der Tür, mit aufgepflanzten Karabinern. Und die sind ins Lokal reingekommen und haben dann also Carlo oder ich weiß nicht, wie die immer hießen, diese Terroristen gesucht bei mir. Ja. Aber haben natürlich niemanden gefunden. Ja. Aber wie gesagt, das habe ich auch erlebt.
Carlos hieß der. Aha. Und also das war alles üble Nachrede. Man wollte dir
das anhängen. Das ist öfter passiert, ja. Und auch aus anderen Konkurrenzlokalen, Künstlerklasse hieß das damals, die Konkurrenz, die haben mir dann nachts die Polizei auf den Hals gehetzt. Da ist noch mit dem ich drin im Lokal und jetzt haben wir schon die Sperrstunde überschritten. Ich habe zuerst nur bis um 1 Uhr aufgehabt, dann habe ich nachher mit Prozess und mit allem drum und dran eine 4-Uhr-Konzession gekriegt.
Also du musstest gute Nerven haben.
Du musst in einem Lokal immer gute Nerven haben, ja. Heute noch.
Heute noch.
Und heute ist es noch schlimmer geworden. Also heute geht es ohne Türsteher, geht überhaupt nichts mehr. Früher habe ich das selbst gemacht. Und wenn es mir ein bisschen brenzlig wurde, dann habe ich alle Männer, die im Lokal waren, mit an die Tür gelockt. Und da waren dann 20 Leute da auf einmal. Und dann haben die sich nicht getraut, irgendwas zu machen. Aber das Perfide dabei war natürlich, dass sie dann irgendwo gelauert hatten, rauf vor der Tür. Und dann, wenn jemand rein wollte oder raus wollte, die dann zusammengeschlagen haben. Das ist passiert, ja.
Sind das denn Einzelfälle gewesen oder ist das oft passiert?
Also es ist schon einige Male passiert. So einzeln war das gar nicht. Das ist also schon öfter mal passiert.
Haben sich die Anfeindungen irgendwann gelegt, der Nachbarschaft?
Jein. Es hat es immer noch später gegeben. Aber es hat sich gelegt, natürlich. Aber auch dadurch, dass es ein gemischtes Lokal gewesen ist. Dadurch habe ich natürlich viel Vorteile gehabt im Vergleich zur Nachbarschaft, dass sie nicht mehr so auf die Barrikaden gestiegen sind. Wenn da irgendwelche vom ZDF, wie ich eben schon gesagt hatte, reingegangen sind und die haben das oben am Fenster mitgekriegt, dann war das natürlich ein sogenanntes Prominentenlokal geworden und da haben sich die Leute schon zurückgehalten. Dann haben sich die Leute zurückgehalten, ja.
Im Rückblick erinnert man sich natürlich an diese Vorfälle. Und es hat ja auch so etwas Sensationelles, also was man gerne wissen möchte, also heute, ja. Aber wir wollen keinen falschen Eindruck hier entstehen lassen, dass es eben so ein Lokal gewesen ist, wo es vielleicht wüst zugegangen ist. Also nicht vom Lokal her, sondern von der Reaktion auf das Lokal.
Also so anständig sind wir auch wieder nicht gewesen. Es ging es auch schon manchmal ein bisschen hoch her. Jemand hat sich ausgezogen und hat Striptease gemacht oder solche Sachen. Sind natürlich für die damalige Zeit war das auch ein bisschen haarig. Aber das ist auch passiert, ja.
Aha.
Also wir waren nicht nur brav.
Aha.
Und aber wie gesagt, im Grunde, im Ganzen war es schon so, dass man sich schon ganz sehr wohl fühlen konnte bei mir, sonst wäre das nicht so lange gewesen und hätte ich nicht so viel Erfolg gehabt. Auch vom ZDF beispielsweise, Leute haben zu mir gesagt, das ist wie in Berlin der 20er Jahre. Es mischt sich alles, jeder kann machen, was er will und so ist es dann auch, also habe ich auch Erfolg gehabt, viele, viele Jahre. Ja. Und heute ist es ja so, dass die Leute mich anhalten und sagen, ach, das war die schönste Zeit meines Lebens bei dir. Es sind nicht alles Schwule, sondern auch sogenannte normale, in Anführungsstrichen, die sagen, Mensch, ich habe meine Jugend bei dir verlebt.
Ja, das Pussycat ist ja heute, man kann schon sagen, legendär.
Ja.
Ich habe hier ein Zitat. Das ist das Buch aus dem Buch von Sabine Hampel und Monika Wernicke.
Ja.
Steht ein Text über dich drin und da heißt es, da wird das Stammpublikum des Pussycat folgendermaßen beschrieben. Eine exklusive Menschenmischung, harte Ledertypen, schrille Tunten, zarte Jünglinge, Fummeltrinen, kerlige Lesben, Zuhälter, Aufreißer, verklemmte Spanner, Nutten, Notare, Taxifahrer, Gottes gesamte Garnitur. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Da sieht man mal, dass es so brav gar nicht bei mir zugegangen ist, wenn du mal die Liste liest von den Gästen, die bei mir verkehrt haben.
Ja, also wenn du das liest und dir vorstellst, und dann denkst du schon, Junge, Junge, da ging es ja ab.
Ja, und heute ist in Wiesbaden nichts mehr los. Es gibt kaum noch Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Es gab damals auch Big Apple und Flanell und diese auch Diskotheken, wo man im Innenstadtbereich geblieben ist. Heute muss man sonst wohin fahren, um was zu erleben und in eine Diskothek zu gehen. Und dann hat man nachher Probleme, wenn man mit dem Auto nach Hause fährt und was getrunken hat, beispielsweise.
Und welche schwulen Kneipen gibt es heute oder Clubs?
Das ist, bis auf eins ist alles weg. Mhm. Früher waren 7 Lokale in Wiesbaden.
Ja, ist das Zeitgeist?
Zeitgeist wahrscheinlich, ja.
Und wie würdest du den beschreiben heute, den Zeitgeist?
Langweilig. Ja, also ich kann ja nur von mir ausgehen und ich bin jetzt ja im fortgeschrittenen Alter, aber ich fand früher, war mehr los in Wiesbaden und es hat sich alles ein bisschen geändert, leider. Und deswegen werde ich immer wieder angesprochen auf der Straße. Die Leute sagen, mein Gott, war das toll damals die Zeit, ich habe die schönste Zeit meines Lebens bei dir verbracht.
Wann ist denn das gemischte Publikum dann zugelassen worden?
Das hat sich so langsam entwickelt. Da ist mir auch übel genommen worden von meinen Kreisen, also von den Schwulen, dass zu viele Normale in Anführungsstrichen reingekommen sind in das Lokal und dass sie sich nicht mehr so richtig wohlgefühlt haben. Da musste ich immer dafür sorgen, dass das ausgeglichen blieb. Es hat ja auch Zeiten gegeben, dass zu viele Damen reingekommen, lesbische Frauen reingekommen sind und dann jemand aus Berlin kam und sagt, das ist ja kein schwules Lokal mehr für Männer, sondern sind ja so viele lesbische Frauen drin. Und das musste immer so, das Gleichgewicht musste bleiben und da habe ich auch viele Leute ein bisschen vergrätzt an der Tür, weil ich sie nicht reingelassen habe. Einmal ja und einmal nein. Aber wie gesagt, das Gleichgewicht musste bleiben und ich wollte ja nicht nur für 2 Jahre ein Lokal haben und dann wieder zumachen, sondern habe es ja 30 Jahre, 20 Jahre direkt und 10 Jahre indirekt geführt.
Hattest du hauptsächlich Stammpublikum?
Hauptsächlich Stammpublikum mit den Jahren, ja.
Sag doch bitte nochmal, wie sah denn das Pussycat aus? Also, und konnte man da auch essen, also trinken sowieso?
Ja, klar, trinken sowieso, aber man Kleinigkeiten haben wir auch zu essen gehabt, ja.
Also die Leute sind vorwiegend gekommen, um zu trinken
tanzen.
Und zu tanzen.
Zu tanzen, zu tanzen, zu tanzen. Und sich kennenzulernen und vielleicht mal dann zusammen nach Hause gehen, zu gehen. Aber wie Diskotheken ja allgemein sind, heute hat sich nicht viel verändert in der Beziehung. Mhm. Sogar die Musik ist so geblieben.
Lass uns gerade noch mal zu den Anfang zurückgehen. Wenn man ein Lokal aufmacht, braucht man Gäste. Wie kommt man an die?
Ich habe die Gäste übernommen, die vorher schon drin waren. Und es hat sich sehr, sehr schnell rumgesprochen. Und dass ich eine andere Musik gemacht habe, dass da eine andere Atmosphäre drin herrschte auf einmal und das ist aber ganz schnell gegangen, es hat einen Monat gedauert, da kamen die Leute alle, weil die alle ein bisschen ausgehungert waren an der Diskothek, die kannten das aus New York oder aus Paris und in Wiesbaden gab es das, da gab es ein Big Apple zur gleichen Zeit und das Pussycat zur gleichen Zeit aufgemacht worden. Und dadurch, und weil ich ein schwules Lokal war, ist natürlich der ganze Kreis zusammengekommen. Frankfurt, Darmstadt, was ich eben schon gesagt habe, bis nach Kassel und bis Koblenz sind die Leute am Wochenende dann zu mir, die Gäste am Wochenende zu mir gekommen.
Und das hat sich ja dann rumgesprochen,
was
das
sehr schnell, ja,
tolles Lokal war. Ja. Ist man als Wirt auf Stammgäste aus eigentlich? Ist einem das lieber? Man hat so seine Leute?
Also so ist es. Stammgäste waren natürlich wichtig für mich wochentags. Am Wochenende ist es von allein gelaufen, aber am Wochentag kam es schon darauf an, dass meine Stammgäste da waren.
Und du wusstest dann auch, was die wollen? Und
Man kannte sich ja untereinander. Ja. Man hat sich ja ausgetauscht. Wir haben alle die gleichen Probleme gehabt. Und das war schon wichtig auch für meine Gäste, dass sie jemand hatten, mit dem sie reden konnten über ihre Probleme, untereinander auch.
Als Schwule.
Ja.
Ja, man muss noch mal daran erinnern, damals gab es ja noch den Paragraphen 175.
Den gab es bis 69, ein Jahr noch, aber dann war der etwas liberalisiert, aber den Paragraphen an sich gab es noch bis in die 90er Jahre.
Also dieser Paragraph, da wurde Homosexualität unter Strafe gestellt.
Ich habe erlebt bei Gästen bei mir, die waren im KZ und sind entlassen worden 1945 und 1946 sind sie wieder ins Gefängnis gekommen, weil sie erwischt worden sind mit einem anderen Mann. Die Zeiten hat es gegeben.
Damals ist es doch auch eine Zeit gewesen, da hat man nicht von Schwulen gesprochen. Also dieses Wort hat man gar nicht gesagt.
Das war ein Schimpfwort.
Das war tabuisiert oder Schimpfwort.
Ja, das war ein richtiges Schimpfwort, ja.
Man hat von Homosexuellen gesprochen.
Ja.
Und Homosexuelle selbst haben sich auch als homophil bezeichnet.
Ja, das war so ein bisschen, das war eigentlich nicht so üblich, aber die haben uns untereinander schon mit schwul betitelt, beziehungsweise haben uns schon schwul genannt. Aber homophil war was für höhere Kreise.
Aber als Normalo durfte man nicht sagen, ach, der ist schwul. Also das hat sich nicht gehört.
Ja, das hat man dann unter der Hand gemacht. Man hat es ja gesagt, also wenn der keine Frau hatte und so, irgendwas stimmt da nicht.
Ja.
Aber so direkt hat man nicht darüber gesprochen.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser Gast ist der Wiesbadener Kunstsammler Frank Brabant, der mit seinem Club Pussycat in die Annalen der Stadt eingegangen ist. Ja, das Pussycat hat eine bestimmte Aura gehabt, eine Aura von Verruchtheit, von Verbotenem. Und das war auch für viele ein Anreiz. Ja? Jedenfalls, ich habe heute rumgefragt, also wer kennt das Pussycat, wer kann sich daran erinnern? Und da ist mir das gesagt worden, dass das sehr spannend gewesen ist. Also man wollte mal gucken, was da abgeht.
Ich sage ein Wort, Berlin 20er Jahre. Diese Lokale waren ja auch verrucht, die sind ja auch gemalt worden von Dix und so, von diesen bekannten, berühmten Malern aus den 20er Jahren. Aber in Wirklichkeit war das gar nicht so schlimm.
Ja, was sollte denn das Verruchte sein? Also ich bin nicht im Pussycat gewesen, deswegen weiß ich das nicht aus eigener Anschauung. Also ich kann mir zwar vorstellen, was verrucht sein könnte, aber ich wüsste es gern von dir.
Verrucht vielleicht? Ich meine, es hat das sogenannte, die nicht dazu gehörten, also die, die nicht schwul waren, die reingekommen sind und haben gedacht, jetzt wird an die Wäsche gegangen. Und da wird in den Separés, die ich ja nicht gehabt habe, ging es da hoch her, wie in einem Puff, in einem Männerpuff natürlich. Aber das war nicht so.
Also diese Dinge haben da nicht stattgefunden, da haben sich die Leute nur kennengelernt.
Da haben sich die Leute kennengelernt, da ist es auch ein bisschen mal über die Stränge gegangen. Aber wie gesagt, das war braver eigentlich, als es in der Öffentlichkeit dargestellt worden ist. Manche Leute waren enttäuscht, wenn sie da drin gewesen sind.
Wie führt man überhaupt ein Lokal? Gibt es dafür goldene Regeln?
Nein, eigentlich nicht. Also man muss aufgeschlossen sein. Man muss Gespür haben für die Leute. Das geht an der Tür los, wenn man die richtige Mischung zusammenbekommt, die richtigen Leute reinlässt. Da passiert auch mal, dass man sich mal vertan hat dabei. Ein gutes Gedächtnis gehört dazu. Wenn man jemanden 2 Jahre oder 3 Jahre nicht gesehen hat, dass man ihn wiedererkennt. Wenn jemand aus Hamburg gekommen ist, dann nochmal, weil er weggezogen ist aus Wiesbaden. Aber, und da muss man natürlich trinkfest sein.
Muss man auch wissen, was die Leute trinken, also Stammgäste? Also
ja, das weiß man ja, ja.
Gehört das dazu, ja, zum guten Wirt, dass der genau weiß, was er jetzt einschenken muss?
Ja.
Dann fühlen sich die Leute auch gut.
Ja.
Wenn ich weiß,
gehört alles so zusammen, ja.
Dass der Frank mir meinen Persiko einschenkt, ja.
Ja, das waren so Modegetränke damals. Das ging vom Sherry bis zum Persico, bis zum verschiedenen anderen Getränken, Wodka mit Pflaume oder mit Feige, besser gesagt. Oder es waren immer so Modeerscheinungen, ja.
Hast du denn auch ein Spezialgetränk kreiert? Ein Pussycat?
Nee, habe ich nicht gemacht.
Warum eigentlich nicht?
Ich weiß auch nicht. Heute würde ich vielleicht anders darüber denken, aber damals habe ich gar keine Zeit dafür gehabt. Es ging die Tür auf ab einer bestimmten Zeit um 12 und da haben wir dann gar nicht so schnell Bier ausschenken können, wie die Leute haben wollten. Die waren ja alle ein bisschen ungeduldig dann. Und dann ging das bis um 4 Uhr morgens, bis um 10 Uhr morgens manchmal sogar.
Also um Mitternacht habt ihr das Lokal geöffnet?
Nein, wir haben es vorher schon geöffnet, aber der Run auf das Lokal von den anderen Lokalen, von den schwulen Lokalen, die es in Wiesbaden gab und von anderen Lokalen, die auch dann bei mir verkehrt haben, die Gäste, die sind um 12 gekommen, da konnten die ja dann bis um 4, bis um 5 bleiben. Da gingen die bei denen, wurde es langsam weniger und bei mir standen die Leute dann vor der Tür. Und dann ging es weiter bis um 10 Uhr morgens manchmal. Dann sind wir mit der großen Sonnenbrille nach Hause gewankt, weil wir auch nicht mehr ganz nüchtern waren.
Sperrstunde gab es nicht.
Sperrstunde war 4 Uhr.
4 Uhr.
Ja.
Und dann hast du zugemacht und die Leute konnten noch ein bisschen was trinken.
Ja. Und dann ging es noch weiter. Und wenn es sich gelohnt hat, ging es bis morgens um 10.
Und wann konnte man denn wieder aufmachen? Also wenn um 4 Uhr Sperrstunde war und ihr geschlossen hattet, wann konntet ihr wieder öffnen?
Theoretisch konnten wir dann um 5 oder um 6 wieder aufmachen.
Ja. Ach so. Ja.
Aha. Um 6, ja.
Also die Unentwegten inklusive Wirt, die blieben dann bis um 10 Uhr in der Früh?
Am Wochenende manchmal. Nicht immer, aber man ist natürlich an die Substanz gegangen dann oft. Gell.
Ich verstehe, also du brauchtest eine gute Kondition.
Die brauchte man, ja.
Und die hattest du?
Die hatte ich, viele Jahre.
Durchgehend, also bis 1988 als...
Also bis 1988, ja, natürlich. Ja.
Also das heißt, du hast den Club 20 Jahre geführt?
Direkt 20 Jahre geführt und dann ist meine Konzession noch weitergelaufen. Dann habe ich aber andere Leute reingeholt und wir haben dann eine GmbH daraus gemacht und dann war ich nicht mehr so oft hinterm Tresen.
Ja, als Wirt musst du dich ständig kümmern, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass sie zu essen und zu trinken haben, dass sie guter Stimmung sind, dass es keinen Streit gibt, dass sie nach Hause gehen, wenn es Zeit ist, dass sie gegebenenfalls nicht mehr Auto fahren können und so weiter. Eine große Verantwortung hat man da?
Die hat man schon. Da ist man immer im Zwiespalt gewesen. Leute, die angetrunken waren, haben den Autoschlüssel nicht hergegeben. Und auch Leute, die angetrunken waren und die ich nicht reingelassen habe ins Lokal. Ich habe ab dem Moment die Verantwortung übernehmen müssen. Wenn der jetzt wieder rausgegangen wäre und wäre überfahren worden von einem Auto und er nicht bei mir im Lokal drin war, sondern ich habe ihn abgewiesen, habe ich trotzdem Probleme bekommen. Aber die Probleme vor allen Dingen habe ich mit den Leuten bekommen, mit den Gästen bekommen, die bisschen was getrunken hatten und dann natürlich nicht freiwillig ihren Autoschlüssel abgegeben haben. Autofahren konnten sie ja alle, laufen konnten sie nicht mehr.
Warst du denn auch für so manchen so eine Art Beichtvater?
War ich auch, ja.
Diese Funktion hat man auch als Wirt, ja?
Ich habe ja viele Prominente auch drin gehabt, von Katja Epstein angefangen bis Udo Jürgens und Sonja Ziemann und Raimund Harmsdorf und Thomas Fritsch und verschiedene andere prominente Leute.
Ein Wirt muss ja diskret sein. Also Diskretion ist ja sehr wichtig. Und das respektieren wir auch. Wir sind aber auch ein bisschen neugierig. Und deswegen die Frage, weißt du vielleicht noch die eine oder andere Geschichte? Oder beziehungsweise du weißt es sicher, aber möchtest du die auch erzählen?
Also ich will niemand in die Pfanne hauen.
Klar.
Aber das darf ich ja ruhig sagen. Beispielsweise hat mich mal die Helen wieder, habe ich auf dem Boden gelegen, weil die war so trinkfest, dass ich da nicht mithalten konnte und ich war so blau. Wo ist denn der Kleine jetzt? Und da lag er am Boden und Helen wieder konnte noch. mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Und Josephine Baker war einmal bei mir im Lokal. Die ist im Parkcafé in Wiesbaden aufgetreten und dann, wie das vorbei war, ist sie noch mit ihrem Impresario ist sie noch ins Pussycat gekommen. Nicht lange, weil es hier zu laut war, aber ich habe sie zumindest noch mal ein Autogramm von ihr bekommen. Die hatte ja mal eine Zeit lang, wo sie nicht so, wo sie Schwierigkeiten hatte, auf großen Bühnen aufzutreten. Und deswegen ist sie auch mal hier im Parkcafé gewesen.
Und noch Geschichten?
Mir fällt im Moment nicht so viel ein, aber ich will gesagt, ich will ja niemanden in die Pfanne hauen.
Dir fallen nur Geschichten ein, die du lieber nicht weitererzählen möchtest. Die geheim sind.
Ja.
Wir wissen, dass bei dir viel los war.
Ja.
Die Frage ist jetzt, dann kam 1988, dann hattest du deinen Club 20 Jahre geführt und dann hast du gedacht, nun reicht es. Oder wie kam das jetzt?
Ich wollte nicht Disco-Oper werden. Ich war ja schon über 50 und habe mich dann konzentriert auf meine Ausstellungen und auf meine Bildersammlung. Und habe dann aber trotzdem immer noch weitgehendes Sagen gehabt, weil wir ja in einer GmbH waren, in einer Gesellschaft. Und das war meine Konzession. Und die Konzession habe ich dann so weitergeführt, weil ich nicht wollte, dass jetzt alles umgebaut werden musste, weil die Toiletten nicht mehr dem neuesten Standard entsprochen haben. Und dadurch haben wir uns geeinigt dann und bin dann noch 10 Jahre in dem Lokal geblieben.
Also
indirekt.
Also nach 88?
Ja, bis 98.
Bis 98.
Ja.
Also das heißt, der Ausstieg verlief glimpflich. Du hattest da keine Trennungsschmerzen?
Nein, weil ich ja jederzeit noch ins Lokal gehen konnte. Aber es war nicht mehr, die Zeit war vorbei. Die Zeit war auch, die Diskothekenzeit war ein bisschen vorbei. Und die Schwulen konnten dann auch in sogenannte normale Diskotheken gehen. Brauchten nicht mehr diese Schwulenlokale. Hat sich ja heute noch weiter fortgesetzt, weil es ja in Wiesbaden nur noch ein einziges Lokal gibt.
Wenn man dir damals gesagt hätte, 1968, dass Wiesbaden mal so ungefähr 50 Jahre später einen schwulen Bürgermeister haben würde, einen schwulen Oberbürgermeister, was hättest du da gesagt?
Ja, ich hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich hätte gedacht, das gibt's doch nicht. Den Vater habe ich ja gekannt von dem Herrn Gehrig, ganz gut sogar. Kennen immer noch, der lebt ja noch. Aber ich kann mir das nicht vorstellen und auch noch in Mainz. Aber Gott sei Dank hat sich das alles geändert.
In Mainz gibt es ja auch einen schwulen Oberbürgermeister,
ja,
wie wir wissen. Ja?
Ja.
Das hättest du dir damals nicht vorstellen können.
Nein,
ja,
das hätte sich niemand vorstellen können. Und vor allen Dingen jetzt, wie es gewesen ist, da vor 1 oder 2 Jahren, dass die mal sich Küsschen gegeben haben, die beiden. Ich glaube, da wären die Leute tot umgefallen, die ringsherum gesessen haben früher bei Mainz, wie es singt und lacht. Das wäre also überhaupt nicht möglich gewesen.
Aber dennoch meinst du, dass die Entwicklung zwar positiv verlaufen ist, aber nicht so, dass heute Schwule nicht mehr diskriminiert werden?
Es gibt noch viele, viele Leute auch mit anderen Wurzeln, wie sagt man, mit anderen Kulturen und mit anderen Religionen. Das sieht man ja in Russland beispielsweise, dass das durchaus noch nicht üblich ist, dass das also normal ist alles. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sich das in Amerika entwickelt jetzt. Wo es ja auch viele, viele Gegner gibt, gerade die sehr in der Kirche eingebunden sind.
Ja.
Und heiraten und so, das wäre auch früher nicht möglich gewesen. Geheiratet hat man ja immer noch nicht. Das ist ja eine Partnerschaft, wenn ich gleichbedeutend mit. Aber es hat sich geändert, Gott sei Dank. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es kann auch wieder Rückschläge geben.
Bist du da skeptisch, weil du eben andere Zeiten
erlebt hast.
Ja, und du hast dich dann, nachdem du aufgehört hattest mit dem Pussycat, also nur deiner Sammlung gewidmet und hast Kunst gekauft, machst Ausstellungen überall, bist international bekannt mit deiner Sammlung. Im nächsten Jahr werden wir in Wiesbaden eine Ausstellung sehen können, und zwar im Museum, nämlich aus Anlass deines 80. Nächstes Jahr wirst du 80.
Und auch aus Anlass, dass ich eine Stiftung gründe, dabei bin und dann die Bilder ins Museum gehen. Und das ist auch das Ausschlaggebende mit 80 und der Stiftung verbunden, dass die Ausstellung nächstes Jahr stattfindet. Ich habe schon mal eine Wiesbadener Ausstellung gehabt, allerdings im zweiten Stock oben von meiner Sammlung.
Willst du noch etwas sagen über die Stiftung? Was bedeutet das? Was umfasst das?
Also die Stiftung wird geteilt, die Bilder werden geteilt. Ein Teil geht nach Schwerin in meine Heimatstadt, von der ich damals 1958, 59 in den Westen gegangen bin. Und die andere Hälfte bleibt in Wiesbaden, wo ich über 50 Jahre gelebt habe.
Und du hast jetzt hier und heute 500 Bilder?
Ja, aber ich habe die Bilder, darf ich unterbrechen, Entschuldigung, ich habe die Bilder nicht erstmals nach meinem Ausscheiden aus dem Pussycat gesammelt, sondern ich habe
vorher schon
über 50 Jahre gesammelt.
Ja, natürlich. Als du nach Wiesbaden gekommen warst und dann hast du 64 angefangen zu sammeln, ne? 63 hast du deinen ersten Pechstein gekauft.
Ja, vor allen Dingen durch Zufall, weil ich Zeit hatte. Bei einer Verabredung in Frankfurt bin ich da in die Galerie von der Hanna Becker vom Rad gekommen und gegangen und da gab es ein Häppchen und da gab es was zu trinken und habe ich gedacht, ich müsste irgendwas kaufen. Wie gesagt, ich kannte vorher nur Picasso und Chagall und das war es dann schon mit der Kunst. Und dann habe ich mir langsam alles angeeignet, gelesen und so ist es dann weitergegangen.
Und damit, mit diesem Pechstein, begann deine wunderbare Sammlerkarriere. Aber nochmal zurück, also zu diesen 500, die hast du heute, jetzt hier und heute 500 Bilder. Wer weiß, wie viel du haben wirst im nächsten Jahr oder wann immer, also was in diese Stiftung reinkommt. Es sind dann so 250 Werke, die dann in der Stiftung sein werden.
Die sind schon aufgeteilt. Also sie haben sich untereinander schon verständigt, Schwerin und Wiesbaden, und haben die Sammlung schon aufgeteilt. Aber heute hört es auf mit der Sammelei, weil ich nicht mehr die Mittel zur Verfügung habe. Ich habe ja keine Diskothek mehr, wo ich das große Geld verdient habe.
Ja, also mit der Diskothek, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, da hat man richtig gut Geld verdienen können.
Da hat man gutes Geld verdient, weil man ja neu war. Das hat es ja vorher nicht gegeben hier im ganzen Raum Rhein-Main-Gebiet, dass es eine schwule Diskothek gab. Und da ging das vom ersten Tag an los und da sind viele Leute zu mir gekommen. Und dann kam natürlich die Zeit noch mit den ZDF dazu. Und das war schon relativ lukrativ.
Einträglich.
Ja.
Zur Ausstellung nächstes Jahr, wie viel deiner Werke werden dann ausgestellt?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Wir sind noch in Arbeit dabei.
Aber man kann annehmen, das wird eine richtig repräsentative Ausstellung werden.
Es wird eine große Ausstellung werden, ja.
Mhm. Und zu deinem 80.
Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, da kann er wissen, dass ich schon 80 Jahre alt werde. Das muss man rausschneiden.
Nein, wir haben ja hier kein Fernsehen. Deswegen kann man nicht sehen, dass du eigentlich nicht so wie 80 aussiehst, beziehungsweise 79, sondern
höchstens
noch ein bisschen
wie 78,
jünger.
Ja, 78, ich weiß, ja.
Sondern noch ein bisschen jünger. Aber
um Wochen jünger sehe ich aus, ja.
Ja. Davon kann sich dann jeder selbst überzeugen, wenn er den Sammler Frank Parabant dann sieht im Landesmuseum
Mal auf Wiesbaden. Der Straße oder im Museum, ja.
Oder im Museum Wiesbaden,
ja, gut. Ja.
Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit den besten Wünschen für Frank Parabant, der morgen Geburtstag hat und 79 Jahre alt wird.